Bergmomente bei Lowa. Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen.
Nicht jede oder jeder von uns hat das Glück, in den Bergen zu leben. Ein Großteil der Bundesrepublik ist sogar recht flach, würde ich sagen. Manchmal auch hügelig, manchmal auch bergig, aber oft einfach nur flach. Und auch da betreiben Menschen Outdoor-Sport. Trailrunning erfreut sich in den letzten Jahren großer Beliebtheit und ich habe heute einen Gast, der auf dem Bauernhof aufgewachsen ist, sich der Natur auch deshalb schon immer verbunden gefühlt hat. Eines seiner Lebensmottos ist: Behandle deine Mitmenschen, so wie du selbst behandelt werden möchtest. Für Nerds unter euch, seine Spezialität sind kurze Speed-Distanzen und er hat den Eiger Ultra Trail gewonnen, unter anderem. Herzlich willkommen aus Bad Hersfeld in Hessen, LOWA-ATR-Athlet Philipp Stuckert.
Ja, hallo.
Philipp, die dümmste Frage gibt es bei mir im Podcast immer gleich am Anfang. Wir zwei haben eine Gemeinsamkeit und es ist nicht dein Gewicht von 66 Kilo. Weißt du, was für eine Gemeinsamkeit das ist?
Ja, die Liebe zu den Bergen, zur Natur.
Das stimmt auf jeden Fall. Und wir haben beide schon mal mehrere Monate auf einer Alm gearbeitet.
Ah, okay.
Genau. Wie kam es denn bei dir dazu?
Also ich habe erstmal nach der Schule eine Ausbildung als Ökolandwirt gemacht und war durch meine Ausbildung natürlich auf verschiedenen Höfen auch unterwegs. Für mich, sage ich mal, stand eigentlich schon immer fest, dass ich entweder während der Ausbildung oder nach meiner Ausbildung als Ökolandwirt auf jeden Fall mal auf eine Alm gehen möchte, ja, und so wie man es einfach schon immer gemacht hat in den Alpenregionen, eine Alm zu bewirtschaften. So einfach ganz, sage ich mal, primitiv, so romantisch, wie man sich das halt so vorstellt, als Normalverbraucher, sage ich jetzt mal. Und das war schon immer so mein Traum und es hat mich immer schon einfach dahin gezogen, einfach wirklich mal einen zu bewirtschaften, nur am Berg zu sein, nur unter den Viechern zu sein und das normale Geschehen, sage ich mal, im Tal und in der Gesellschaft gar nicht so groß mitzubekommen.
Das ist ja ein Traum, den viele von uns haben, sage ich mal, vor allem Menschen, die gerne in die Berge gehen. Inwiefern hat diese Entscheidung dein Leben verändert?
Ein ganzes Stück, würde ich mal sagen. Auch wenn man jetzt so sagt, gut, es waren nur 4 Monate, aber in diesen 4 Monaten ist sehr viel passiert. Ich habe meinen Körper nochmal ganz anders kennengelernt. Ja, gar keine Frage. Ich habe mich selber nochmal auf eine ganz andere Art und Weise wahrgenommen. Und vor allen Dingen habe ich den Bezug zur Landwirtschaft und zu den Tieren ist nochmal eine andere Art und Weise auf die Natur und auf die Tiere und vor allen Dingen auf die heimische Landwirtschaft. Der Sichtwinkel hat sich einfach nochmal komplett bei mir verändert.
Inwieweit denn?
Ja, genau.
Kannst du da noch was drüber erzählen?
Dann lege ich jetzt mal los. Also aus der bäuerlichen, sag ich mal, Sicht jetzt erstmal zu sehen und dann komme ich auch einfach nochmal auf das Sportliche, ja, auf den Berglauf, auf das Trailrunning und so. Und überhaupt so jetzt erstmal aus der rein landwirtschaftlichen, bäuerlichen Sicht zu sehen, dass einfach mit ganz wenig Möglichkeiten, also ich war auf einer Alp, sag ich mal, die schon sehr steil war und viele Gefahren, sag ich mal, mit sich gebracht hat, wo man einfach auf bestimmte Signale, die die Natur eingibt und auch dass das Wetter einfach nochmal viel, viel entscheidender ist auf der Alp oder auf der Alm zu deuten und auch wahrzunehmen und dass das Wetter einfach alles entscheidet. Ist zwar in der Landwirtschaft immer so, aber in Bergen ist es dann oft, entscheidet es dann über, ob die Kuh oder das Rind abstürzt oder nicht, ja, wenn das Wetter schlecht ist. Und diese Wahrnehmung wirklich nochmal ganz gezielt, ja, habe ich dann wirklich auf der Alm nochmal richtig gespürt.
Es gibt ja auch einen Unterschied, ob man jetzt einfach privat in die Berge geht, bei schönem Wetter, vorher im Wetterbericht anschaut, dass keine Gefahren da sind und so. Und auf der Alm bist du halt den ganzen Sommer irgendwie und bist halt Wind und Wetter ausgeliefert.
Richtig, so sieht's aus. Du bist Wind und Wetter ausgeliefert. Mit Romantik hat das an vielen Tagen nichts zu tun. Viele haben dann mich immer so gefragt, was hast du denn den ganzen Tag gemacht? Da habe ich gedacht, was ich den ganzen Tag gemacht habe. Ich war abends, bin ich todmüde, sag ich mal, in mein Bett gefallen, ja. Der Tag hat schon ganz klaren Ablauf und das Wetter gibt dir deinen Ablauf Und das einzige Problem oder das größte Problem eigentlich ist, dadurch, dass ich wirklich dann auch als Hirte dann mit den Rindern alleine weiter höher gezogen bin ins Steile und nicht mehr dann diesen Anschluss an der Hütte, wo die Milchkühe stand, wo Käse gemacht wurde, war dann wirklich einfach das Trotzen des Wetters. Ja. Ich hatte teilweise wochenlang nur Nebel und Regen und hatte dann auch ein paar Abstürze. Ich hatte auf der Rinderalp habe ich dann wirklich, wie man es einfach schon immer gemacht hat, wie auch das die Schäfer machen im flachen Land, die Ritter gehütet. Und wenn das Wetter schlecht wurde, wirklich auch von den steilen Stellen runtergetrieben mit meinen Hütehunden. Und dann da so ein bisschen zusammengefähigt, wo es nicht ganz so steil war, weil es einfach zu gefährlich ist, weil es einfach dann zu rutschig wurde und das Wasser kam einfach überall die Hänge runter. Und wenn du dann da stehst und dann wirklich dann die Tiere hütest und wartest, bis die sich hinlegen zum Wiederkauen, und dann erst wieder zu deiner Hütte zurückgehst, zu deinem Rinderhütli, wie die Schweizer sagen, wenn es, sag ich mal, dunkel wird und du weißt, okay, jetzt bewegen die Viecher sich auch nicht mehr, ja, dann hat das nichts mit Romantik zu tun, dann ist das ist für mich eigentlich Natur pur.
Und du musst ja wahnsinnig früh raus auch, erstens, und zweitens, was mich noch interessieren würde, ich meine, du bist auf dem Bauernhof aufgewachsen, ja. du kennst den Umgang mit Tieren, ja, und so, aber ich sage jetzt mal, in so einer Landschaft, in den Bergen, so die Beziehung zwischen Mensch und Tier, ich habe das selber nur mitbekommen von Hirten beziehungsweise Sennern, die bei mir auf der Alm gearbeitet haben, das ist eine Beziehung wie zwischen Mensch und Mensch irgendwie. Also da wird gerufen, die Kühe hören, dir wird erstmal bewusst, wie schlau so ein Tier eigentlich ist,
ja,
oder?
Richtig.
Also wie hat sich das bei dir verändert oder was kann man da Leuten mitgeben, die die Kuh jetzt nur aus der Fernsehwerbung kennen?
Ja, also es ist viel, viel komplexer. Es ist nicht nur die Kuh, die einen starren Blick hat und immer sozusagen ihr Mundwerkzeug bewegt und Milch gibt, ja, sondern es ist da viel mehr dahinter. Also die haben unheimliches hohes und gutes Sozialverhalten. Erstmal Kühe, das habe ich beobachtet. Ja, sie schließen Freundschaften untereinander. Die haben ihre Lieblingsplätze, wo sie sich niederlegen, wo du ganz sicher gehen kannst. Und irgendwann kennst du einfach jede Kuh, du kennst jedes Gesicht. Und dann haben viele immer gelacht, ja, wie hältst du die auseinander? Dann habe ich gesagt, ja, ich erkenne sie an ihren Gesichtern, an ihren Eigenarten. Dann, wie denn, das ist doch kein Mensch. Nee, doch, jede Kuh hat ihren Charakter, wie wir Menschen auch, ihre Eigenarten, ja, ihre Besonderheiten. Und dieses Sozialverhalten konnte ich nochmal ganz intensiv als Hirte, gerade als Hirte, und das war mir auch wichtig, dass ich wirklich als Hirte dann mit meiner Herde von dann gehe, weil man da einfach nochmal ganz eng ist, wie du sagst. Und auch jede Kuh reagiert auch anders auf den Hütehund, ja. Die eine, sage ich mal, ist vom Charakter eher so, ja, ist gesprächig, ja, ist
die Kuh stelle ich mir gut vor.
Ja, ist geduldig, sage ich mal, und ist tolerant dem Hütehund gegenüber und trollt sich dann irgendwann weg, aber ist halt so eher der gemütlichere Typ. Und die andere Kuh ist, ja, wie man so schön sagt, ein kleines Aas, ne, und versucht dann auch mal den Hütehund auf die Hörner zu nehmen. Ja, da kommen ganz starke Charakteren, unterschiedliche Charakteren raus, ja.
Du hast gesagt, Kühe schließen auch Freundschaften. Wie schließt eine Kuh eine Freundschaft?
Ja, untereinander, wie wir Menschen auch. Man merkt halt, ich hatte von verschiedenen Landwirten natürlich das Viehzeug und die kannten sich untereinander nicht. Das waren ja eigentlich fremde Krüppchen, ja. Und man hat am Anfang beobachtet, als ich von den ganzen Bauern die Viecher bekommen habe, dass sie dann wirklich die Krüppchen von jedem Landwirt so unter sich waren. Ja, man kannte sich, also wie bei Menschen auch. Und dann nach ein paar Wochen hat man gemerkt, wie auf so einer Party, wenn man abends auf eine Party geht und die Krüppchen tun sich zusammen, die sich sowieso schon kennen, ja. Aber nach ein paar Stunden merkt man halt schon, ja, okay, jetzt findet ein Austausch statt, ja. Und so war das bei den Rindviechern auch.
Ich habe gerade so ein Bild im Kopf von einer Kuhparty, wo die eine mit Zigarette dasteht, die andere mit einem Bier und die dritte irgendwie zu den Backstreet Boys tanzt.
Genau. genau. Ja, nee, aber wirklich, also es ist mega, also was man da beobachten kann und es ist wirklich so, das konnte ich halt daran gut feststellen. Das war so, weil ich wusste, okay, die Krüppchen kennen sich, aber dann haben sich die Krüppchen gemischt und dann waren auf einmal, sind halt wirklich dann zwei Kühe zusammen immer am gleichen Platz haben sie gelegen, die vorher halt sich vorher so nicht kannten und haben wirklich, ja, sich abgeleckt, ja, Körperpflege konnte man beobachten, sich gegenseitig am Hals geleckt und so. Und das sage ich jetzt mal Hinsicht von Kühen ist das eine tiefe Freundschaft dann.
Ist es was Ungewöhnliches, dass ein Demeter-Landwirt Trailrunning betreibt? Also triffst du da viele deiner Kollegen oder Kolleginnen, die einfach einen ganz normalen Beruf nachgehen und deiner ist halt Landwirt?
Ja, also ja, es ist schon speziell. Also es ist sowieso speziell. Allein schon, kannst du dir vorstellen, vom Training her, vom Zeitaufwand. Ich kann ja mal ganz schnell sagen, so wie eigentlich jetzt gerade bei mir aus, ich habe jetzt jahrelang als Landwirt gearbeitet und war aber, also ich komme, wir haben zu Hause seit der 14. Generation wirklich einen Hof, aber wir bewirtschaften ihn jetzt nicht mehr vollerwerblich. Ich durfte mich als Kind immer dort ausleben, habe selber Tiere immer schon gehalten, wir hatten immer noch ein paar Mastschweine, so für einen Eigenbedarf und so. Aber sag ich mal, dieser Haupterwerbsbetrieb war nicht mehr aktiv. Aber wie gesagt, wir hatten immer noch Tiere und so, aber nicht mehr als Vollerwerb. Für mich stand schon früh fest, dass ich einfach wirklich eine Ausbildung als Landwirt machen werde und vor allen Dingen als Ökolandwirt war mir wichtig, weil ich gesehen habe damals, ja, das war 2012, ja, dass das auf jeden Fall ja für mich das Richtige ist, gerade in Hinsicht insgesamt, wie man mit dem Boden umgeht, ja, und Hinsicht auf Tierwohl und so weiter und so fort. Was ja jetzt wieder ganz aktuell ist, dauerhaft, ja. So aktuell wie noch nie. Und dann kam der Sport immer mehr. Oder der Sport hat mich aber mein ganzes Leben schon begleitet, auch auf der Alm. Als ich damals 2015 als Hirte auf der Alm gearbeitet habe, war ich immer schon Läufer und habe freizeitmäßig wirklich den Lauf betrieben. Ganz klassisch Straßenlauf und Bahnlauf, ja. Dann war ich fertig mit der Ausbildung als Landwirt, habe den Alpsommer, sag ich mal, gut verbracht. Und dann hat hier ein Nachbarhof, ein größerer bei uns in der Nähe, jemanden gesucht, der mit einsteigt in seinen landwirtschaftlichen Betrieb und eine Anstellung. So, und habe jetzt super in dem, sag ich mal, in dem Job eine Anstellung als Landwirt und dann das zu machen, was ich gerne mache und mit Herz, das ist es. Und nebenbei hätte ich dann noch, mir wurde auch versprochen, dass ich dann ja relativ übersichtliche Arbeitszeiten auch habe, sage ich, boah, ist klasse, da kann ich ja wenigstens abends noch meine Runde drehen und laufen und trainieren. Ja, und dann habe ich 2020 schon so ein bisschen blutgeletten Berglauf, habe hier die Hessmeisterschaft in Hohenmeißner, bin ich hochgelaufen, das ist uns ein kleiner Berg, habe mich natürlich immer daran erinnert, den Alpsommer, wie ich da in den Bergen auch gelaufen bin und habe das so ein bisschen mich immer fit gehalten und habe die Viecher mit den Hunden immer so ein bisschen zusammengetrieben und bin die Hänge hoch und runter gelaufen. Und mit Gepäck, mit Weidefehlen auf dem Rücken, ja, wenn ich gezäunt habe und so, habe ich da immer gleich so ein bisschen so ein spielerisches Training rausgemacht, weil mich das immer schon fasziniert hat, auch den Berglauf an sich. Damals aber, 2015, war das jetzt noch nicht so gehypt wie jetzt, ja, Berg- und Traillauf. So, und dann ganz schnell habe ich jetzt auch ganz frisch abgeschlossen noch eine sonderpädagogische Zusatzausbildung gemacht und zwar als Sonderpädagoge für Menschen mit Beeinträchtigung, also auf gut Deutsch gesagt, die halt im normalen, auf dem ersten Arbeitsmarkt keinen Arbeitsplatz finden, ja, und das ist eine Einrichtung sozusagen, Werkstätten, wo so Menschen arbeiten können, da gibt es eine Landwirtschaft, eine Gärtnerei, eine Schreinerei und so weiter und so fort.
Oh, da habe ich eine Zwischenfrage. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ich meine, du hast eine Zusatzausbildung gemacht im sozialen Bereich, warst auf einer Alm in der Schweiz. Bist du jemand, der sehr gut in der, in Anführungszeichen, normalen Gesellschaft klarkommt oder bist du ab und zu schon auch auf Gesellschaftsflucht? Gerade wenn du beim Berglauf bist, du verbringst viel Zeit alleine, sage ich mal, wenn du laufen gehst.
Ja.
Genau, also ich habe auch mit Menschen mit Behinderung zusammengearbeitet und mir macht das auch unglaublich viel Freude. Aber ein Punkt da ist auf jeden Fall auch, weil sie halt nicht so ticken wie, weiß ich nicht, meine Arbeitskollegen oder so, sondern man kann auch sehr viel Spaß haben einfach mit Menschen mit Behinderung. Und deswegen ist so das Unnormale das Normale für dich?
Richtig, so kann man es ausdrücken. Ich bin nicht so ein Extremer, der sagt, dass eine ist richtig, das andere ist nicht richtig oder so, sondern.
Aber du würdest jetzt nicht wahrscheinlich mit deinen Kumpels 2 Wochen am Ballermann fliegen.
Nein, nein. ich gucke mir alles gerne mal an. Also gar keine Frage. Also ich habe da, wenn nicht einer sagt, das geht mal gar nicht und wer das macht, sehr so ungefähr, der hat nicht mal alle. Sondern ich bin sehr offen, muss ich sagen. Ich würde jetzt auch zu dir sagen, wenn du mich fragen würdest, hier wollen wir mal zum Ballermann fahren und uns das mal angucken, um uns einfach mal ein Bild zu machen, ja, und einfach mal in dieses Partyleben eintauchen, würde ich sagen, ja, mach mal. Weil sonst kann man sich ja auch kein Bild von manchen Sachen machen. Man kann,
und danach kann man immer noch sagen,
genau,
es ist
genau,
cool
genau,
oder
genau,
scheiße.
Danach kann man immer noch sagen, es ist cool oder scheiße, aber ich kann ja, ich kann es ja nicht richtig beurteilen, wenn ich nicht da mal einfach mal ein bisschen reingetaucht bin.
Ja, so ja da denkt man es ja ähnlich.
Ja, okay, cool. Sehr schön, da haben wir es ja schon gefunden.
Ja, vielleicht ist das alles die Alm, Philipp. Ja. Vielleicht haben wir die gleichen Lebensansichten aufgrund von der Alm. Ich weiß nicht.
Ich komme mir auch so vor, ja.
Ich habe in deiner Vita gelesen, dein Hausberg ist der Watzmann.
Genau.
Wie kommt es dazu?
Hausberg. Also Hausberg, Matchstotter ist schon der Fehler, ne? Weil ich bin ja hier in Hessen und Watzmann.
Ja, genau. Ich wusste nicht, ob ihr auch einen Watzmann habt in Hessen.
Nee, das ist schon der Fehler im System. Nein, Quatsch. Auf jeden Fall, Hausberg ist der Watzmann. Der Watzmann hat mich, der große Watzmann, ne? Überall hört man ihn in allen Sagen und Geschichten, der Watzmann und die Saugasse und so weiter und so fort. Nein, ich habe mit ein paar Jungs damals in der Schulzeit mit dem Watzmann, haben wir einen Klettersteigkurs gemacht damals in der Schulzeit. Und dann hatten wir den Führerschein frisch und so und haben gesagt, so, jetzt fahren wir zum Watzmann. Deswegen habe ich einen ganz einfachen Bezug zu dem Watzmann, weil es einfach ein richtig coole Tag und Wochen waren, schöne Urlaubstage und hab den Watzmann in gute Erinnerung, ja. Aber mein Hausberg ist natürlich hier bei uns, hinterm Haus, sage ich mal, sozusagen, oder auf der anderen Seite hier, ist natürlich der Eisenberg, wo ich durch den Wald vom Haus loslaufen kann und bin die ganze Zeit durch den Wald, kann ich laufen bis zum Eisenberg und kann dann aufs Knüllgebirge gucken, ja. Das ist natürlich mein Hausberg hier zentral vor Ort. Und der Watzmann habe ich einfach. Es gibt ja so Berge, das muss auch kein Plus-Ultra-Berg sein, der so mega bekannt ist. Ich sage auch mal, für mich sind auf Berg Erlebnisse oder Berge, wo ich eine positive Erinnerung habe oder einfach persönlichen Bezug zu habe. Ja, das muss nicht unbedingt Zugspitze sein oder so.
Aber Philipp, jetzt habe ich eine Frage und ich habe hier im Podcast, ich glaube, schon ein, zweimal drüber geredet. Ja. Ich glaube, ich habe letztes Jahr habe ich die Watzmann-Überschreitung gemacht, weil das immer ein Traum von mir war. Ich glaube, in unter 11 Stunden, 10 Stunden irgendwas, keine Ahnung. Jetzt bist du Bergläufer. Ja. Also du rennst auf Berge, ähnlich wie der Bekannte, unter Bergläufern bekannte Toni Platzer, der diese Watzmann-Überschreitung, was ich irgendwie immer noch nicht fassen kann, aber in 2 Stunden, 47 Minuten und 8 Sekunden gemacht haben soll. Was er wahrscheinlich auch gemacht hat, es wurde ja nachgewiesen, da waren ja Filmer dabei, da gab es ja Streckenposten, also beschissen hat er sicherlich nicht. Wie ist so eine Leistung überhaupt möglich? Beziehungsweise, was bedeutet diese Zeit für dich? Also, willst du sowas irgendwann knacken oder sagst du, der Typ ist halt nicht ganz sauber und es ist ein Roboter? Geht nicht.
Also erstmal ist es eine absolute Maschine.
Ja.
Da brauchen wir nicht drüber zu streiten. Und ich habe von so solchen Sportlern höchsten Respekt. Ja, gerade was im Kopf passiert, ist, glaube ich, bei so Sachen ganz, ganz entscheidend. Und natürlich musst du in bestimmten Sachen, wenn du bestimmte Sachen vorhast, auch körperliche Voraussetzungen mitbringen. Entweder leistest du das durch ganz, ganz straffes Training, ja, und Durchhaltevermögen. Oder du bringst ja auch zusätzliche genetische Voraussetzungen mit. Aber bei so Sachen ist natürlich, spielt der Kopf und das Training und das Durchhaltevermögen natürlich eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Im flachen Lauf, also im Straßenlauf, im Bahnlauf, spricht man immer von Genetik, natürlich, auf jeden Fall. Aber ich sehe halt immer wieder, auch jetzt gerade, als ich dann letztes Jahr mich qualifiziert habe für die Berg-WM und erstmal ins Nationalteam gekommen bin und für Deutschland starten durfte letztes Jahr bei Berg- und Trail-WM, war das mega, ja, also es war mega für mich. Und ich habe so gedacht, ja, krass, also es ist, ja, erstmal so eine Leistung zu schaffen, ist mega, also für uns nicht vorstellbar, aber es ist entscheidend, was willst du, ja, was nimmst du dir vor und wie gestaltest du alles andere drumherum, dass du das erreichst. Und das ist wie überall im Leben. Wenn du dir was vorgenommen hast und du machst es mit Herzblut, ja, und da gibt es kein Wenn und Aber und hörst aber trotzdem noch auf deinen Körper und schaffst es, auf deinen Körper zu hören und Signale von deinem Körper auch wahrzunehmen und die nicht zu überrollen, und sagen, das geht jetzt schon, der Körper, der spitten darum. Und zu scheitern ist ganz wichtig, auch bei so Sachen. Ich meine, du wirst Momente haben in der Vorbereitung, ja, gerade bei so krassen krasses Ding, unvorstellbar, ja, auch für mich, sowas zu schaffen. Wirst du Momente haben, auch in der Vorbereitung für, egal was das ist, wo du scheiterst, aber ich glaube, das ist das Entscheidende, ist ja, dass du scheiterst immer wieder und fängst dann immer wieder an.
Also ja. Scheitern ist nicht immer verkehrt.
Nein, scheitern ist nicht verkehrt. Und ich glaube, in seiner Vorbereitung, ich weiß es ja jetzt nicht so, ich habe mich doch nicht beschäftigt, wie er sich vorbereitet hat und so, aber ja, jeder Leistungssportler oder Sportler oder auch jeder Freizeitsportler, der sich für irgendwas vorbereitet, für irgendein Ziel, was sich persönlich gesteckt hat, wird in der Vorbereitung irgendwie scheitern und merken, boah, kacke, ist das scheiße schwer. Schaffe ich das wirklich?
Ja, eigentlich jeder Mensch.
Ja, jeder Mensch,
also
ja,
nein,
jeder Mensch, ja, auf jeden Fall, jeder Mensch im Alltag. Deswegen, Sport oder überhaupt alles, was mit Sport oder überhaupt, das ist ja so, das ist das Leben, ne? Das ist wie das wirkliche Leben. Du scheiterst, ja, und dann geht's wieder, du scheiterst, dann wieder, zack, klappt's wieder und du bist mega froh. Ja.
Ja.
Absolut.
Beim Trailrunning, was geht dir da durch den Kopf? Wenn du da unterwegs bist bei Wettbewerben, denkst du hauptsächlich an deinen Puls oder ist da manchmal auch gar nichts los oder überlegst du, was du am Abend kochst?
Also kochen ist ganz schlecht. Also wenn ich an Essen denke, das ist dann nicht so motiviert. Wenn schlechtes Wetter ist, ja, ich bin dann drinnen wieder oder so zu Hause oder irgendwie da ins Ziel angekommen, erstmal was essen, da belohne ich mich. Das auf jeden Fall. Aber ich, komme immer drauf an. Also wenn ich jetzt so im Training unterwegs bin, gehen mir andere Sachen durch den Kopf, dann denke ich dann so, jetzt ziehe ich das Training durch und so. Und wenn es mal schwer ist, dann denke ich so, ja, belohne ich mich mit Essen, ja. Oder gehe einfach mal abends, Wochenende, wenn es wirklich mies kalt war draußen, auch mal in die Sauna oder so und belohne mich dann so. Da gibt es ja die normalen Läufe, wo du es einfach nur aufsaugst, ja. Hast das Gefühl, deine Lunge ist vollgepumpt mit Sauerstoff, rennst dann selbst, da kann das Wetter schlecht sein. Ja, da kann dir der Regen dir ins Gesicht peitschen und dann läufst du da durch und denkst, du könntest ewig so weiterlaufen, ja. Das sind die schönen Momente auf jeden Fall als Trailläufer und so. Da genießt du die Natur und saugst alles voll in vollen Zügen auf. Genau, im Wettkampf bist du voll fokussiert, gerade wenn es dann um, sag ich mal, wichtige Wettkämpfe geht. Dann nimmst du ganz viel wahr und dann wiederum nimmst du ja nicht ganz so, bist du doch im Tunnel, ja. Aber du nimmst die Strecke wahr, du nimmst den Untergrund wahr. Ja, gerade wenn es technisch anspruchsvoll wird beim Bergab oder so. Und du guckst natürlich, was macht die Konkurrenz, ja. Wie groß ist der Abstand? Wie keuchen die anderen? Schnaufen die schon und sind auch schon am Limit, ja. Hörst in dich hinein und da nimmst du andere Sachen wahr und fokussierst dich natürlich mehr. Aber das Schöne ist natürlich das Laufen durch die Natur in der Vorbereitung und dann der Zieleinlauf, Wettkampf auch mega.
Ich meine, Trailrunning ist ein Wettbewerb. Ja. Ist es bei, wenn du das professionell betreibst, ähnlich wie auf dem Fußballplatz in der ersten Bundesliga, dass man sich beim Vorbeilaufen auch mal beleidigt oder jemandem ein Bein stellt? Oder ist man tatsächlich... eigentlich ist jeder unterstützend, weil man im gleichen Boot sitzt.
Also es ist schon, also die Läufer sind ja sowieso schon so ein besonderes Volk, merke ich immer wieder. Ich hätte es ja nie gedacht, ja, ich habe es schon erlebt, man hilft sich und es ist einfach, ich habe das bei deutschen Meisterschaften auch letztes Jahr erlebt, da ging es hart her, beim Schwarzwald, Berglauf, deutsche Meisterschaften und vom DLV und da war wirklich, ja, da war schon echt, waren schon richtige Brecher am Start und meine Kollegen, die letztes Jahr auch dabei waren bei der Berg-WM in Innsbruck, ja, und man kennt sich ja und man ist ja auf der Strecke einfach, man ist ja Konkurrenz, man muss sich ja nichts vormachen, ja, und wenn man im Ziel ist, liegt man sich in den Arm und alles super und selbst auf der Strecke muss ich Hut ab, habe ich erlebt jetzt, nicht letztes Jahr, sondern dieses Jahr bei den deutschen Meisterschaften, war alles aufgeweicht im Regen und dann wurde ich nach vorne gerufen von demjenigen, den ich überholt habe, ja, und er war komplett am Limit und hatte sich eigentlich an dem Tag, ja, schon mehr vorgenommen, weil er einfach ein super Bergläufer ist. Und da hat er mich noch nach vorne gerufen, hat gefragt, super Philipp, stark, mach weiter so. Und das ist natürlich, das ist einfach mega, ja. Man überholt denjenigen und der ruft noch hinterher, Philipp, saustarkes Rennen von dir, weiter so.
Cool.
Und das ist, ja, oh, da geht mein Herz auf und dann, ich habe mich auch tausendmal dafür bedankt und weil das ist schon besonders. Und das waren jetzt kein Volkslauf, sondern wirklich deutsche Meisterschaften, wo es auch wieder auf irgendwelche Hinsicht Sichtungsläufe und so ging, ja, fürs Nationalteam. Und das finde ich mega. Also das finde ich einfach mega sowas, dass es halt sowas noch gibt in doch unserer Zeit, die immer schneller wird und schon ein bisschen egoistisch wird immer.
Naja, ich glaube, das kann man den Leuten schon mit auf den Weg geben. Ich habe letztens von der Geschichte erfahren von einem Kumpel von mir, der Parkinson hat und trotzdem immer noch bei einem 24-Stunden-Rennen mitfahrt und ihm ging halt kurz vor Schluss die Puste aus bei einem Anstieg und es gab halt tatsächlich jemanden, der ihn ins Ziel gezogen hat. So.
Ja, mega.
Und dann sagt er, hey, fahr weiter, weil wegen mir verlierst du Plätze und so. Und sagt er, das ist total egal. Ich möchte einfach, dass wir zusammen über die Ziellinie fahren und das sind tatsächlich einfach so Geschichten, Also ein Hobby von mir ist, Leute mit Nettigkeiten überfordern. Das sind dann aber meistens Leute, die irgendwie nicht so nett zu mir sind, bis die dann nett sind. Aber gleichzeitig sollte man schon auf seine Mitmenschen schauen. Aber ich glaube, die Leute, die zuhören, die stehen immer nicht drauf, wenn man ihnen Lebensratschläge gibt. hast du denn einen Lebensratschlag für die Menschen? Ich habe ja in der Anmoderation schon einen erwähnt von dir. Ja. Also bist du jemand, der sich an Sprüche hält?
Ich bin jetzt nicht so einer, der jetzt der absolute, wie du schon sagst, sich an Sprüche hält oder so.
Oder Wandtattoos zu Hause
nee,
hast?
Nee. Das Entscheidende ist ja, und das hast du ja schon am Anfang auch so, glaube ich, dadurch so ein bisschen deutlich gemacht, dass man selber hat ja, es kann natürlich sein, es gibt Menschen, die wollen nicht gut behandelt werden, weil es ist dann stimmt auch der Spruch nicht, ne? Das ist dann ja auch so, aber wir alle wollen doch einfach nur hier auf dieser Erde glücklich sein, das machen, ja, was uns Spaß macht, was uns erfüllt, wo die Leidenschaft von jedem liegt, ja, und vielleicht andere damit noch irgendwie helfen können, ja, und einfach zu seinen Mitmenschen gut sein und das ist doch eigentlich das Entscheidende und trotzdem darf man natürlich nicht naiv sein und denken, ja, okay, nur weil ich so denke, denken alle anderen bestimmt auch so und dann groß erschrocken sein, wenn es nicht so ist. Man muss mit sich zufrieden sein, einfach sich nicht von bestimmten Sachen leiten lassen, auf sich hören und sagen, okay, was ist für mich das Richtige und nicht, was machen die Medien, ja, oder was könnte derjenige über mich denken, vielleicht erwartet er was ganz anderes von mir, sondern nein, womit bin ich glücklich, was ist für mich der richtige Weg? Was für mich der richtige Weg ist, ist vielleicht für den, sag ich mal, von dem anderen nicht der richtige Weg, aber in dem Fall ist das vielleicht für mich der richtige Weg und das muss man halt auch im Gegensatz auch bei anderen akzeptieren. Ich denke, das ist so ganz gut, ja.
Also kurz zusammengefasst eigentlich, sei kein Arschloch.
Ja, genau. Auf gut Deutsch gesagt, sei kein Arschloch. Ja, nein, genau. Jetzt soll man hier deutlich werden, richtig. Ja.
Nee, ist tatsächlich Spruch von einem Musiker von Frank Turner. Ja, genau. Den höre ich sehr gern und der hat das auf einem Konzert gesagt. Und ich dachte mir da tatsächlich, das beinhaltet alles. Ja. Also, sei kein Arschloch, das passt. Ja. Also dann, keine Ahnung, da muss man nicht mehr dazu sagen.
Genau. Ja, absolut.
Jetzt würde ich gerne zum Abschluss vielleicht den Leuten, die Trailrunning ausprobieren möchten oder vielleicht schon Trailrunner sind, noch ein, zwei Tipps mit auf den Weg geben von dir. Was würdest du sagen, wie überwindet man beim Trailrunning seinen inneren Schweinehund oder beim Sport allgemein?
Also wichtig ist auf jeden Fall immer die Laufschuhe an die gleiche Stelle stellen und wenn du nach Hause kommst, nach der Arbeit oder wo du auch immer herkommst, ich gehe jetzt mal vom ganz normalen Alltag aus, wie ihr das so hat, und es ist schlechtes Wetter draußen, dann kommst du nach Hause, schließt die Haustür auf, nicht lange nachdenken, direkt zu den Schuhen gehen, ja, wo sie stehen, anziehen, rausgehen und ich verspreche dir, wenn du erstmal draußen bist, ja, bist du froh, dass du es gemacht hast. Eigentlich ganz einfach, wie das Zähneputzen. Auch wenn es sich so einfach anhört, mir fällt es manchmal auch immer noch schwer. Die schlechte Zeit fängt mich jetzt an. Wir haben nämlich den miesen Monat November. Das ist der härteste Monat überhaupt. Bei uns ist jetzt ab morgen hier Schneeregen angesagt. Also bei uns regnet es schon den ganzen Tag und es windet und weiß das ich nicht alles. Und deswegen
Scheiße.
Nicht nachdenken.
Das ist echt, ich habe gerade das Gefühl, dass ich mich mit mir selber unterhalte. Also ich sage auch immer, der November ist der schlimmste Monat tatsächlich. Aber als du gerade gesagt hast, wie beim Zähneputzen, das ist tatsächlich auch so eine Beschäftigung, die man natürlich jeden Tag mindestens zweimal macht.
Genau.
Aber man denkt sich trotzdem ab und zu, ich habe einfach überhaupt keinen Bock gerade auf Zähneputzen. Man macht es natürlich trotzdem, weil man es irgendwie machen muss. Aber lustig, so die Parallele zum Sport. Das hast du. Entschuldigung, das hast du sehr gut zusammengefasst. Jetzt für alle Leute, die gerne einen Wettkampf machen oder so, was machst du kurz vor einem Wettkampf? Gibt es da so ein Ritual?
Also erstmal ist ja meine berühmte Ziegenmilch sowieso, das, was immer bei mir dazugehört. Also ich esse morgens mein Hafer mit meiner Ziegenmilch zusammen. Weil Ziegenmilch für mich bekömmlicher für Magen und so ist und nicht so schwer im Magen liegt. Kennt man ja, Kuhmilch ist da sowieso nicht so optimal vorm Laufen. Würde ich auch jetzt niemandem raten, Kuhmilch zu trinken. Bei Ziegenmilch generell muss jeder für sich wissen und so. Am besten wäre natürlich jetzt nicht so vollwertige Milch. Aber das ist so mein Ritual. Ziegenmilch, Hafer. Dann nochmal beim Warmmachen so in sich gehen, nochmal durchschnaufen, so die letzten Erlebnisse, positive Erlebnisse aufblitzen lassen, ja, schöne Berglauferlebnisse von den letzten Berglaufwettkämpfen oder Trainingserlebnisse, alles andere hinter einlassen, nicht drüber nachdenken, nicht groß irgendwelche Zeiten durchgehen im Kopf, ja, sich da nicht verrückt machen lassen, sondern ich sag mir immer, ich guck, was passiert im Lauf, ich bin gut drauf und so werde ich handeln. Nicht so kopfgesteuert, ganz krass, so bin ich eher. Also ich gehe nicht so krass, ich versuche jedenfalls. Ich schaffe auch nicht immer, ich arbeite auch immer wieder an mir, mental richtig reinzugehen, aber das ist, glaube ich, wichtig. Genau. Und vor allen Dingen, das mit dem Zähneputzen eben nochmal, der Vergleich, das hilft einem einfach eine Routine zu bekommen, ja. Natürlich ist der Lauf mehr als nur Zähneputzen, es macht einfach mega Spaß, ja. Leute, wenn ihr euch draußen in der Natur bewegt, man müsste mir die Motivation jetzt mal wieder sprechen lassen, es ist mega cool. Besseres gibt's nicht, ja, ihr saugt Sauerstoff auf und weiß ich nicht alles und erlebt die Natur. Das Zähneputzen ist für euch ein Anker, um eine Routine reinzubekommen, weil der Mensch ist von Natur aus faul, ja, gar keine Frage und wir müssen ja den faulen Menschen oder den inneren Schweinehund irgendwie überwinden. Das hilft mir immer so ein bisschen dabei.
Wenn ich jetzt ein Journalist wäre, der für die Zeitung arbeitet und ein Zitat rauspicken müsste aus diesem Interview, dann wäre es wahrscheinlich, was man so in Gänsefüßchen oben hinsetzt als Überschrift, das wäre Trailrunning ist nicht wie Zähneputzen. Philipp, gibt es denn irgendwas, was du den Leuten gerne noch mit auf den Weg geben möchtest zum Abschluss?
Also was ja wirklich immer wieder auch so, hört auf euren Körper, das sage ich immer wieder und das kann ich auch nur zu oft sagen, gerade jetzt auch mit den ganzen Themen, Erkältung und Grippe und irgendwie, man hört mir ja immer wieder Grippeübergang und so. Und da komme ich immer wieder auf mein Motto eigentlich, was den Sport angeht und auch gerade das Laufen, hört auf euren Körper. Und wenn ihr euch einfach mal nicht gut fühlt, ja, dann lasst es halt einfach mal und sagt, ich laufe übermorgen wieder. Und ihr müsst für euch unterscheiden, ist es der innere Schweinehund, der euch austricksen will oder ist es wirklich was anderes, was euch sagen will, ihr habt euch vielleicht ein Virus eingefangen und der arbeitet gerade in eurem Körper. Und das ist ganz wichtig, weil wenn ihr lange Freude an Ausdauersport haben wollt, dann müsst ihr auch schon ein wenig auf euren Körper hören. Sonst könnt ihr diesen Sport einfach nicht lange und gesund ausüben, weil wir haben leider immer wieder Fälle, wo irgendwas vorkommt und so. Das muss aber nicht vorkommen. Wenn ihr auf euren Körper hört, ja, dann ist das auch gesund und auch alles gut. Genau.
Dann sage ich erstmal vielen lieben Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für uns. Lowa ATR-Athlet Philipp Stuckart. Merci dir.
Vielen lieben Dank. Ich habe mich sehr gefreut.
Wenn ihr den Philipp jetzt mal anschauen möchtet, dann schaut doch mal auf sein Instagram-Profil. Da gibt es viele Laufbilder. Da gibt es auch ein, zwei Fotos mit seiner Freundin. Da könnt ihr euch anschauen, dass er vergeben ist. Philipp Stuckart auf Instagram. Wenn ihr Feedback für uns habt, wenn ihr Vorschläge habt, irgendwie wen wir mal einladen sollen oder mit uns in Kontakt treten möchtet, dann benachrichtigt mich einfach gerne auch über Instagram @AndiChristel. Ansonsten hoffe ich, dass euch auch diese Folge wieder gefallen hat und wenn sie das getan hat, bitte gerne bewerten, Glocke, Sterne, alles was da ist, drücken und dann hoffe ich, dass wir uns bald mal wieder hören. Alles Gute und bleibt gesund.